Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Fabian Freitag ist Innenarchitekt und nicht irgendeiner. Für seine Kreation wird er mit Preisen überschüttet und seine Kreativität sprudelt nur so aus ihm heraus. So auch in unserem Gespräch. Fabian interessiert sich sehr für die Wirkung von Farben, Formen, Materialien und deren Zusammenspiel. Er ist sich sicher, dass Schönheit unser Leben besser macht. Und außerdem macht es ihn sauer, wenn wir denken, dass das Gespür für Ästhetik im Alter keine Rolle mehr spielt. Da müssen wir uns nur mal ein klassisches Altenheim anschauen. Fabian hat sich viel mit der Wirkung von Gestaltung auseinandergesetzt und erzählt davon, was für das Wohnen älterer Menschen wichtig ist und hat viele Ideen, wie man das umsetzen kann. Ganz viel Spaß mit Fabian Freitag. Du beschäftigst dich ja intensiv mit Raumgestaltung in Architektur. Wann hat das bei dir angefangen?
Eigentlich im Studium. Also ich habe Architektur studiert und dann habe ich sehr früh einen Kommilitonen kennengelernt und durch einen Zufall lief jemand durch die Uni und hat Zettel aufgehängt und hat Innenarchitekten gesucht. Und dann hat er uns aber nach Tesa gefragt, damit er die Zettel aufhängen kann. Und dann dachten wir so, eigentlich cool, ne? Erstes Semester, kommen wir direkt mal in Auftrag, sind wir hinter ihm hergerannt, haben alle Zettel wieder abgenommen und komischerweise hat er nur eine Anfrage. Und das war dann unser erster Auftrag, für ein Projekt hier am Hackeschen Markt Interior zu machen. Und da haben wir sofort Feuer gefangen, ja. Und dann haben wir im Studium eigentlich direkt immer Interior gemacht. Und mir hat sehr gut gefallen daran, dass du natürlich weniger Parteien hast, mit denen du sprichst, als beim Bauen. Und da ich aus dem Architektenhaushalt komme, wusste ich schon, was alles zu klären ist, wenn man Behörden fragt. Und diese Komponente hat man in den seltensten Fällen bei Interior oder in wenigen Fällen. Und hat natürlich totale Freiheit. Und im Vergleich zum Architekturstudium, wo das Raumgefüge ja immer im Vordergrund steht und sozusagen den Raum perfekt zu machen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, die meisten Räume werden nicht perfekt gebaut. Fand ich ganz spannend, dass das wie so ein Szenenbild ist, was du natürlich dir wie eine Rolle für einen Raum überlegen kannst. Und da bin ich dann kleben geblieben. Und ich habe auch sehr viel Szenenbild im Studium gemacht und war da eben genau davon fasziniert, sich Drehbücher, Geschichten zu überlegen für Räume und die dann durchzukrempeln. Und heute hat man natürlich die Kunden, die einem diese Geschichten mitbringen. Also die sagen, so und so leben wir, so und so haben wir uns kennengelernt. Das sind die Anforderungen an den Raum und die versucht man natürlich dann irgendwie einzubringen. Natürlich ziehen sie dann immer mit mir ein, weil ein bisschen Fabian Freitag ist dann ja auch, zieht dann auch mit ein.
Das ist doch schön.
Ja, genau.
Das ist doch wahrscheinlich bei den allermeisten ganz herzlich willkommen, dass
die fühlen sich wohl. Und sonst renoviert man halt, ne?
Ja, genau, danach. Wenn du da warst, dann nochmal Break-Even.
Das war genug, Fabian.
Was machen schöne Räume mit uns? Was machen die mit unserem Alltag, mit unserer Gefühlswelt, mit unseren Emotionen?
Ich glaube, allein die Maßgabe, dass einem Raum nichts nervt, ist schon total wichtig. Also, dass nichts das Auge stört. Und darauf sind ja auch viele internationale Hotelketten ausgelegt. Da wird das Design dann ein bisschen blöd. Aber ich finde, der gegenteilige Effekt, dass ein Raum was total Positives mit einem machen kann, wichtig. Wir sehen das ja in der Hotellerie, Gastronomie, in Restaurants, in Bars. Wir gehen an Orte, die uns gut tun. Und dadurch haben wir eine gute Zeit. Und wenn man sich fürs Wochenende abstimmt, wo wollen wir denn essen gehen, dann redet man meistens, also ein Teil auch übers Essen, aber meistens über Räume, die man mag. So. Mhm. Und das Wichtige finde ich auch, es geht gar nicht darum, dass das jetzt übertrieben gemacht ist alles oder gewollt ist oder gestylt ist. Manchmal sind ja Räume, die organisch entstanden sind, auch schön oder mal vor ewigen Zeiten entstanden sind und vielleicht auch gar nicht als Restaurant gedacht waren. Jetzt war ich gerade, also dem Hype folgend, einer der Letzten, der im Pinschi war.
Noch nicht da.
Ja, du warst noch nicht da, okay. Gott sei Dank, oh, Vorletzter. Aber dachte ich so, da kommst du rein und es ist sehr simples, gut gemachtes Interior, was aber so total sexy funktioniert und diese Leichtigkeit eines italienischen Sommers von Call Me By Your Name dich so umspült und da kommt natürlich so diese kulinarische Welt dazu und da ist das so eine Klammer, wo ich denke, meine Güte, Interior kann so simpel, so gut sein und es hängt schon viel daran, dass man die Objekte, die man in einen Raum stellt, irgendwie, dass die mit Liebe erfüllt oder mit Sinn erfüllt sind. Also dieses Fast Fashion oder Fast Furnishing, würde ich mal sagen, dass man halt einfach losrennt und sagt, ich brauche jetzt eine Kommode für den Flur oder irgendwo müssen die Schuhe hin oder Hauptsache ich habe ein Sofa, das ist halt Mist. Also Möbel, die man nicht mit Emotionen auflädt, sind überflüssig und machen damit auch nichts Gutes für dich. Mhm. Deswegen ist das irgendwie das Erbstück manchmal besser als jetzt irgendwie das neu gekaufte Designer-Piece, was einem dann emotional nichts bringt. Mhm. Aber grundsätzlich, finde ich, entscheidet schon viel, wie man morgens aufsteht, was man sieht und womit man sich umgibt, wie deine grundsätzliche Stimmung ist. Und das finde ich auch, jetzt wo man sehr viel unterwegs ist in Hotelzimmern, das kann dich zum Wahnsinn treiben. Also wenn der Tag in einem lieblosen Raum startet, in einem lieblosen Bad, wo zwar alles da ist, aber es sich nicht richtig gut anfühlt, dann ist es schon mal fehlen schon mal ein paar Zutaten, um einen tollen Tag zu haben.
Was würdest du sagen, macht einen Raum schön?
Das eine ist natürlich das Handwerk, dass man gegen Nachteile eines Raumes, das ist so mein Thema, ne, dass ich halt sage, der Innenarchitekt ist natürlich dafür verantwortlich, gegen Nachteile eines Raums zu steuern. Das ist aber eher so eine Frage von Proportionen, ne, dass man längliche Räume optisch verkürzt oder erhöht oder so. Das sind so diese handwerklichen Sachen. Aber am Ende des Tages ist also der gelenkte Blick, das Highlight eines Raumes ist wichtig, dass man dem Raum ein Zentrum gibt. So ein bisschen das, wie wir früher ums Lagerfeuer saßen oder so. Es muss diese gefühlte Funktion in der Mitte des Raumes geben. Und das ist in unserem täglichen Leben, in den Wohnungen natürlich immer pro Raum. Es ist das Bett, es ist beim Wohnen würde ich immer dafür sorgen, dass es sowas wie eine Interpretation der Feuerstelle gibt. Also sei es das Narrativ eines Kamins oder halt einen Couchtisch, der genau diese Story erzählt. Deswegen sage ich, wenn diese kleinen, fuddeligen Couchtisch, das muss groß, mächtig, bums, in der Mitte stehen. Und ich finde, der Akzent macht den Raum, also das Thema. Und zwar nicht, ich rede hier nicht von 60s Diner Motto Raum, sondern ich rede davon, dem Ganzen eine große Geschichte zu geben. Und das ist immer eine große Geste. Und da verlieren sich viele drin. Und ich finde auch in Zeiten von Online-Bestellen und so ist der Maßstab von Möbeln natürlich auch viel kleiner geworden. Also alles muss irgendwie geschippt werden können. Mhm. Und dadurch hast du eigentlich so Sachen auf so einem vernünftigen Maß. Ne? Und eigentlich ist mal die XXL-Stehleuchte geil.
Weißt du, was lustig ist? Ich habe in den letzten Jahren so 2-3 Möbelstücke bestellt, die dann ankamen und die viel zu klein waren.
Exakt. Viel zu klein. Ja, genau. Und das ist halt auch diese Proportion, die siehst du auf den Fotos genau. Ja teilweise nicht. Und hast du eine Vorstellung, oh, da kommt jetzt hier so. Ja. Und dann kommt der Sessel an und dann ist das halt so ein kleines, so ein kleiner Katzenthron.
Okay, das ist die Erklärung, also weil das alles so ja, natürlich ist und geschippt, okay, ich habe nie drüber nachgedacht.
Aber genau, das ist das, ja. Ne? Weil wenn du vorher Möbelhändler hattest, die dann irgendwie das ausgeliefert haben oder Spedition, da hatte es andere Proportionen und im Onlinehandel ist das natürlich auf eine bestimmte Paketgröße gemünzt. Mhm. Und ich finde, das sieht man Räumen auch an, wenn es dann so klein wird. Nicht gut.
Mhm, auf jeden Fall.
Also wie, sag mal so, wie bei so einer Dekoregel, wenig, aber heftig. Das ist, glaube ich, gut für den Raum. Also wenig reinstellen, aber das, was man hat, dann verdichtet in so Inseln und nicht alles vollklatschen. Das ist ganz gefährlich.
Ja. Okay. Hey, ich werde so langsam, weil ich an mein Zuhause denke.
Ja, geh mal so in den Raum durch.
Gehen wir dann noch
mal genau.
Durch.
Und erstmal mit der Mülltüte abends durch. Weg damit. Ah, ja. Besseres Leben.
Ja. Also aussortieren ist auf jeden Fall hilft, ne?
Ja. Aussortieren oder auch neu clustern, ne? Also du kannst auch verdichten und das hilft auch schon, finde ich. Also, dass man halt wirklich Sachen einmal so eine gliedert und zusammenbringt und das nach Farben sortiert oder nach Materialien oder so. Das ist halt, das hilft schon viel dem Auge, nicht viel lesen zu müssen. Mhm.
Da wollte ich dich gerade nachfragen. Formen, Farben, Materialien. Gibt es bestimmte Formen, Farben, Materialien, die bestimmte Emotionen wecken? Also wenn du sagst, wenn man das schon mal bündelt, dann beruhigt das. Mhm. Gibt es da noch andere Sachen, die du damit in Verbindung bringst?
Du hast halt, also grundsätzlich kommen wir natürlich irgendwie alle aus der Natur oder aus der Höhle und sind an bestimmte Farbwelten gewöhnt, an die man sich jetzt nicht besonders erklären muss oder die sich halt auch selbstverständlich anfühlen. Und da ist natürlich irgendwie ein Grün immer dankbar. Und am Ende des Tages entspannen uns natürlich Räume, wo das Material die Farbe mitbringt. Also klar kann man viel mit Wandfarben rummachen. Das machen wir ja auch. Auch aus einfach der puren Freude an der Farbe. Mhm. Aber wenn man sagt, ich will einen komplett ausgeglichenen, ruhigen Raum, dann reduzierst du dich auf die einfache Aussage der Materialien. Und dann hast du es eigentlich schon, ne? Ich war gerade am Wochenende dann in Gärten der Welt, war ich noch nicht. Also waren vielleicht schon viele oder in meinem Team waren witzigerweise auch noch ganz viele Leute nicht da. Fand ich eine sehr interessante Erfahrung, weil da hast du ja so Themengärten und da war eben auch dieser japanische Garten. Und da, das fand ich schon faszinierend, was das mit einem macht. Ne? Da ist dann so ein kleiner Pavillon aus Holz, Lehm, Metall, einem Metalldach und dann so ein Zen-Garten davor und irgendwie sitzt du da und denkst so, boah, hier stimmt schon sehr viel, aber das ist auch eine Frage von Proportion und diese Kombination aus natürlichen Tönen, die einfach super funktioniert. So, und dann kann man natürlich, haben wir uns ja über die Jahrtausende irgendwie zu bestimmten Einrichtungen hinreißen lassen, jetzt sei es irgendwie, dass unser Leben, ne, durch die Erfindung des Lichts irgendwie dann auch nachts stattfindet und so, und da kann man natürlich irgendwie dann durchdrehen, ne? Also die rote Bar irgendwie oder weiß ich nicht, der quietschblaue Raum oder so, das sind natürlich irgendwie Experimente, die auch Spaß machen. So. Mhm. Aber das ist halt eine Frage der Dosis, ne? Die Dosis macht das Gift. Und natürlich auch, würde ich mal sagen, wenn man jetzt es mit zu vielen Holzarten zum Beispiel im Raum übertreibt, da bist du auch nicht glücklich mit, weil es muss schon irgendwie so ein, ne, das ist wieder dieses Thema, dem Ganzen so eine Ordnung zu geben. Mhm. Grundsätzlich finde ich, ist das so ein Zusammenspiel aus dem Kuratieren von Informationen und dazu gehört eben auch, wie viel Farben lasse ich im Raum zu. Aber grundsätzlich arbeiten wir eigentlich immer damit, dass man so maximal mit 2-3 Materialien, 2-3 Farben irgendwie im Raum hantiert und die dann wohl dosiert. Da kann es natürlich mal ein Highlight geben, aber was das Auge lenkt. Aber die Basis sollte immer ruhig sein.
Und mit Formen, also wenn ich jetzt dran denke, ich habe einen Tisch, der einfach ganz quadratisch ist oder rechteckig, dann macht der ja auch was anderes mit mir, als wenn der so eine total organische Form hat, ne?
Ne, total. Also ich finde, mein runder Tisch ist sehr dankbar, ne, weil du dann natürlich zu zweit, zu dritt, zu zehnt gut dran sitzen kannst. Also es ist ein sehr inklusives Möbel oder eine inklusive Form, würde ich mal sagen. Das, was für den Raum am besten passt, das ist natürlich dann das ist wieder so ein technisches Gefummel, ne, sag ich mal, das entscheidet man im Grundriss, was dann am besten von der Form passt. Aber grundsätzlich würde ich Möbel immer als Objekt oder als Skulptur sehen. Das heißt, das kann auch ein Volumen haben. Und da bin ich sicherlich, da folge ich nicht hundertprozentig diesem Scandi-Trend, weil man Sachen auch in kleinen Wohnungen ruhig einen Auftritt geben kann, auch eine Größe und auch eine Präsenz, weil dieses kleine und dünne Beinchen und irgendwie alles muss schweben, denke ich überhaupt nicht. Es muss schon irgendwie einen soliden Auftritt haben und es darf ein Volumen haben und dann ist halt weniger im Raum, aber das ist okay. Mhm. Zu viele Beine machen auch irgendwie sehr viel Party. Die Wohnung ist keine Tanzfläche, sagen wir mal so. Nicht für Möbel, nur für Menschen.
Das ist ein wunderbares Plan. Zu viele Beine machen zu viel Party.
Ja, genau. Ja, ja.
Ja, okay, super. Wir sprechen in diesem Podcast ja immer über das Älterwerden. Mhm. Wie verändert sich das Wohnbedürfnis, wenn das Lebensalter steigt?
Also es gibt ja so diese großen Abschnitte im Leben, so nach dem, also die Ersteinrichtung nach dem Studium oder während oder mit dem Studium, nach dem Studium, dann das Mitte 30er und dann fängt man ja eigentlich immer an, so Mitte der 50er nochmal das alles neu zu machen und dann aber auch so, dass es hält. Also irgendwie ist es ganz witzig, weil man dann irgendwie auf einmal so, dann rutscht diese Idee der Qualität mehr in den Vordergrund. Mhm. Na, wenn ich das Sofa jetzt schon kaufe, dann muss das aber auch die nächsten 20 Jahre halt in Anspruch, hast du natürlich dieses im ersten Lebensdrittel nicht. Da sagst du auch, Hauptsache ist erstmal nett und es passt in mein Budget. Und ich glaube, dass man dann in Qualitäten denkt und auch langfristiger denkt und auch natürlich in Komfort. Also ich wundere mich sowieso, wie die meisten Leute zu Hause die Zeit verbringen bei so bestimmten Möbeln oder ich weiß gar nicht, wie man auf bestimmten Möbeln den Abend verbringt, wenn man dann so rumflezen will. Ich finde immer, abends ist ja so ein bisschen, ne, möchte man nicht gefunden werden, weil man dann so relativ in so bestimmten Lagen einfach rumgammelt. Und ich glaube, dass man da drauf achtet, dass die Sachen wirklich 100% funktionieren. Das vernachlässigt man, wenn man jünger ist. Und das ist natürlich eine Polsterung, eine Sitzhöhe, Armlehnen, wie gesagt, Qualitäten und wie ein Möbel aufgebaut ist. Das zieht sich eigentlich durch die gesamte Wohnung. Ne?
Ja.
Und in Funktion natürlich. Also dass ich glaube auch, mein Vater hat immer gesagt, es ist sehr angenehm für Leute zu bauen, die schon mal gebaut haben, weil da triffst du immer weiter andere Entscheidungen, weil du weißt, wenn du schon mal gebaut hast, dass bestimmte Entscheidungen, die halt gut aussehen oder halt nur gut aussehen, sag mal, gut aussehen muss es immer, aber nur gut aussehen und von der Funktion nicht passen, dich im Leben behindern. Und dann fängst du nicht an, irgendwie wegzulügen, dass man da Stauraum braucht, dass es genau da sein muss, oberhalb des Waschtisches Stauraum sein muss, dass da drunter Stauraum sein muss, dass wenn du rauskommst, dass da das Handtuch sein muss und so. Das sind alles dann Erfahrungswerte, die bringst du natürlich mit, wenn du das dann irgendwie in einem höheren Lebensalter durchdenkst, weil da ist dann irgendwie dieses sich verrenken, weil die Wohnung das so will oder das Haus so will, überhaupt nicht mehr Phase. Da wird man kompromissloser.
Ich finde das einen total interessanten Punkt, weil ich habe das manchmal hier in Berlin, wenn ich in unserer Wohnung stehe, dass ich mich so finde und so einfach da stehe und so denke, was wollte ich jetzt gerade nochmal? Mhm, und das ist dieses Gefühl von, die Wohnung behindert mich manchmal.
Ja, ja.
Weil ich weiß, ich habe mal in einem Haus gelebt, da gab es gar keine Fragen. Da ist man so durchgefloatet,
genau.
Durch den ganzen Tag.
Ja, ja.
So, und das Haus hat einen so unterstützt, ne, durch seine Architektur.
Mhm.
Finde ich total spannend.
Und das beginnt, also das ist ja so mein persönliches Steckenpferd auch schon im Grundriss, ne, dass du halt mal so Raumgefüge, Raumabfolgen so logisch organisierst, wie sie dem Leben und dem Tag folgen. Weil da komme ich mal, also wenn du die auch Exposés anguckst und dann werden so Grundrisse dahin gerotzt, wo du weißt, so ist das Leben nicht. Und dann, klar, da muss dann so ein Flur sein und so. Und dann denke ich mir, boah, da wird so viel Platz verschenkt. Und auch von den Abfolgen, wie wo das WC sitzt, wo das Bad sitzt, wie die Küche da zusammen funktioniert. Das ist alles fern von der Realität. Und es ist eigentlich mit wenigen Mitteln zu korrigieren.
Aber wie macht man das denn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir mieten unsere Wohnung, ich kann den Grundriss da
Ich
kann da ja gar nichts machen.
Nee, da kann man nichts machen. Also wenn man jetzt einen freien Grundriss mietet, dann kann man natürlich mit Einbauten arbeiten. Deswegen... Das hat sich ja durch Corona verändert, dass der Anspruch an eine Wohnung größer geworden ist. Das heißt, die Grundrisse sind auch kleinteiliger geworden und man denkt in mehr Räumen. Das ist klar, aber natürlich kann man, wenn man jetzt ein riesen Wohnzimmer hat oder ein riesen Schlafzimmer, kann man natürlich mit raumteilenden Elementen arbeiten, was Schränke oder Funktionen sind. Aber die meisten Grundrisse, die jetzt so auf dem Markt rumgeistern und neu gebaut sind, sage ich mal, in den letzten 30 Jahren, das bin ich nicht so happy damit.
Mhm.
Deswegen wollen wir noch alle im Altbau sitzen, weil du natürlich flexibel im Raumprogramm bist. Klar, hast du es akustisch nicht so toll und so weiter.
Mhm.
Aber diese ganzen Verbindungstüren sorgen natürlich dafür, dass du halt über verschiedene Familienmodelle Räume unterschiedlich programmieren kannst. Und in der Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, da wohnen jetzt Freunde von mir, die zwei Kinder haben und jetzt haben die ganze Wohnung so von den Funktionen auf links gedreht und sie funktioniert immer noch. Mhm. Genial.
Super.
Also die schlafen jetzt hinten, die Kinder sind vorne, haben das Spiel- und Kinderzimmer und so. Und das machen wenige Wohnungen mit. Ne?
Ja.
Also man muss natürlich ein bisschen programmieren, damit es halt irgendwie funktioniert, aber man darf es nicht überprogrammieren.
Ja. Und genau, wo du gerade sagst, die Grundrisse sind flexibel oder die Wohnung ist flexibel und wächst mit. Also was brauchen wir eher im Alter? Also wie stellen sich unsere Bedürfnisse an? Und wie antwortet die Architektur darauf?
Ich würde erstmal in Einheiten denken, die sich einfacher unterteilen lassen, weil damit beginnt der ganze Kram ja. Also einen alten Baum verpflanzt man nicht. Im Idealfall sollte es ja so sein, dass ich halt, wenn ich jung bin und eine Familie habe, dort auf 150 Quadratmetern lebe, aber dann im Alter merke, alle sind aus dem Haus, ich brauche nur noch 75 Quadratmeter. Mhm. Und diese Einheiten lassen sich teilen, weil das ist dann schon ein Riesenvorteil, wenn du nicht umziehen musst und dich nicht umstellen musst und irgendwie dann damit haderst, dass du dein altes Leben verlassen musst. Weil es geht ja auch immer darum, das Umfeld, was man sich aufbaut, und irgendwie soll das Gefühl des Älterwerdens ja auch nicht sein, ich muss immer mehr Abschiede nehmen.
Mhm.
Ne, das kommt automatisch, weil das Umfeld sich verändert. Aber dann sollte der Ort sich vielleicht nicht verändern.
Mhm.
Und das finde ich schon mal einen Gedanken, der total wichtig ist und der überhaupt nicht berücksichtigt wird, weil wir immer in so bestimmten Clustern arbeiten, die aber immer nur bestimmte Zielgruppen sehen, aber nie verschiedene Lebensphasen.
Mhm.
Und ich habe da so mal Modelle entwickelt, wo man dann eben immer so Units arbeitet und wo es auch in sich abgeschlossene Einheiten sind, weil ich in der Familie hatten wir auch den Fall, wo meine Mutter dann überlegt hat, wo wohne ich denn jetzt, als mein Vater gestorben ist. Und eigentlich hatte sie eine Freundin, die genau in der Zeit auch eine Trennung hatte. Und dann hatten die überlegt, wie kann man eigentlich mit unterschiedlichen Leben, mit unterschiedlichen Ansprüchen ans Leben, aber trotzdem irgendwie so eine Art von Nähe haben. Und das gibt keine Produkte, die das abbilden. Und
ja,
da wäre natürlich eine Wohnung, eine große Wohnung, die man einfach teilen könnte und sagen würde, hier lebt jeder sein Leben weiter, eigentlich ideal. So, dass du sagst, jeder hat seine Privatsphäre, aber man hat irgendwie auch einen Bereich, den man zusammenschalten kann.
Mhm.
Was jetzt nicht nur WG ist und nicht nur irgendwie Familienwohnung, sondern wirklich auch maximale Privatsphäre zulässt, weil das ist ja das, was sich im Alter auch verändert, dass man irgendwie bestimmte Bereiche nicht mehr teilen will.
Mhm.
Bei uns, unseren Kunden geht der Trend gerade dahin, dass man auch sogar die Bäder trennt, also dass man halt immer noch einen Masterbereich hat,
mhm,
aber absolut getrennte Bäder. weil man diese bestimmten Bereiche, die man nicht teilen will oder die privat sind, ganz klar definieren und gliedern möchte. Und der Anspruch wird im Alter ja nicht weniger.
Was glaubst du, sind die größten Klischees über Wohnen im Alter, die nicht stimmen?
Das stinkt.
Das ist stinkt, genau. Da ist das getrennte Bad dann nicht schlecht.
Nein, das Wohnen im Alter, ich finde, ich denke das immer auf so einer Ebene von, warum muss eigentlich das immer, was so einer bestimmten Funktion oder dem Staat oder irgendeiner Organisation zugeordnet ist, immer so einen bestimmten Look haben? Das finde ich total krass. Warum muss eine Behörde so aussehen? Warum muss ein Altersheim so aussehen? Mhm. Warum muss auch in diesen Zwischenphasen Heime, warum gibt es automatisch immer diese Regel, dass das dann nur so aussehen kann? Weil warum kann das nicht aussehen wie ein cooles Hotel oder so? Wahrscheinlich ist es immer irgendwo eine Budgetfrage, aber am Ende des Tages gibt es ja auch genug Beweise, wo Sachen gut aussehen, wo das Budget nicht da ist. Und ich bin immer so total frustriert. Es gibt auf dem Weg, also meine Familie kommt so aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, jetzt sagen alle, Karl-May-Festspiele, stimmt auch. Und auf dem Weg dorthin in Bockhorn wurde ein Landgasthof abgerissen für ein Altersheim. Mhm. Oder betreutes Wohnen, was auch immer. Auf der anderen Seite ist eine Tankstelle, das fand ich auch schon so. Und es ist wirklich, wenn ich mit meiner Mutter da vorbeifahre, sage ich mal, ich kann dort nicht hingucken, weil mich das wirklich traurig macht. Es ist U-förmig aufgebaut. Also das ist die Straße, zweispurige Straße, die so von Hamburg nach Segeberg führt. Dahinter hast du eigentlich einen Wald. Die haben das U-förmig aufgebaut mit Ausrichtung auf die Straße, wo ich auch schon sage, why? Du guckst halt auf diese Aral-Tankstelle und so ist es das. Und dann haben die nochmal alle Etagen so klatschbunt in so Primärfarben gestrichen, damit es auch wirklich für jeden so unerträglich ist, weil es sieht dann aus wie Legoland, weil du sagst so, es ist irgendwie auch Menschen, die so alt geworden sind, so respektlos gegenüber, dass man die dann wie Bescheuerte behandelt. Ja. Und das finde ich das ist für mich, ja, das muss so sein, weil die Funktion, bla bla bla. Nee, das muss nicht so sein. Ich finde, es ist ein Mittelfinger Menschen gegenüber, die halt ein bestimmtes Alter erreicht haben, dass man die für dumm verkauft. Also ich so, warum gibt es nicht den Anspruch zu sagen, das darf auch schön sein? Und ich finde, kein Mensch würde sich doch, wenn man sich jetzt ein Haus baut, ein Familienhaus, die komplette Ausrichtung zu einer vielbefahrenen Straße machen. Warum mache ich das dann im Alter? Kein Mensch will doch so wohnen. Und dann ist es immer mit diesen Funktionen und klar, man muss dann irgendwie da die Erschließung und Rettungswege und so. Sag ich, aber da gibt es auch eine Wahrheit dazwischen. Warum lasse ich all diese Qualitäten, die mir davor wichtig waren, für diesen Abschnitt dann weg? Das ist doch eine Respektlosigkeit. Warum soll der ältere Mensch nicht in den Garten gucken oder ins Grüne gucken und natürlich nicht zur Straße? So, warum kann eine Signaletik, die halt Menschen, die eine Demenz haben oder so, nicht anders funktionieren, als jetzt nur gelb-rot-grüne Etage? Also das ist ja keine Krabbelgruppe, ja? Und da kann man in so vielen anderen Dimensionen denken und das macht mich wirklich unglaublich depressiv, dass man das so plakativ auf so eine niedrige gestalterische Ebene ausführt. Das muss nicht sein.
Und wenn du das jetzt hättest gestalten dürfen, was hättest du da gemacht?
Na, ich hätte zum einen erstmal, also klar, das Gebäude umgedreht. Ich hätte ihm auch eine andere Materialität gegeben, dass das halt irgendwie so mehr dieses Naturverbundene hat und nicht irgendwie so ein Fremdkörper wie so ein gelandetes UFO mit so einem asphaltierten Ding nach vorne ist. Und dann finde ich, hast du beim Wohnungsbau geht's immer auch in den Anspruch, so einen Freisitz zu haben, dass du draußen sein kannst, gerade bei den Temperaturen und so weiter, dass du dich da in deinen eigenen Wänden nicht so weggesperrt fühlst, denn dass es nicht so schließfachmäßig ist. Also warum gibt es denn da nicht umlaufende Arkadengänge, wo man auch draußen sitzen kann und wo man dieses ganze Interaktion zwischen Menschen auch mitdenkt? Weil es ist immer dieser mittlere Flur, Tür, rein, kleines Fenster, fertig, Bett drin. Ja. Und allein, dass man dann vor seinem Zimmer mal draußen sitzen kann und in die Natur blickt, finde ich schon, das macht natürlich auch was mit der Architektur, mit der Tiefe der Fassade. Also das Gebäude wird auf einmal viel zugänglicher. Das würde ich immer viel mehr mit dem Umfeld verzahnen. Das findet halt nicht statt. Und man fängt dann ja immer an mit, das muss alles Linoleum und abwischbar sein und so weiter. Ja, es gibt auch schöne Räume mit Linoleum, aber es gibt auch schöne Räume mit Naturstein, so, die auch pflegeleicht sind, also die auch abwischbar sind und ein Leben lang halten und irgendwie genau diese hygienischen Anforderungen haben. Warum muss das immer so rein funktional sein? Und ich würde viel mehr, also wie gesagt, ich würde da viel mehr auf Materialien gehen, die halt auch in Grand Hotels funktionieren, über Jahrhunderte.
Werbung. Mal ehrlich, über unseren Intimbereich wird oft nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Aber wir bei 50 über 50 reden offen. Denn Scheidentrockenheit betrifft mehr als jede zweite Frau über 45. Die Ursache ist oft ein lokaler Östrogenmangel, wie zum Beispiel nach den Wechseljahren, in der Stillzeit, durch Einnahme der Pille oder durch eine Krebstherapie. Die Intimhaut wird dünner, trockener und somit empfindlicher. Das kann schmerzhafte Folgen haben. Die gute Nachricht: Beschwerden können auch mit Befeuchtungspräparat von Kade Hydro gelindert werden. Ohne Hormone, aber mit Hyaluronsäure. Die verschiedenen Darreichungsformen, Ovula, Gel und Creme, bieten individuelle Lösungen für individuelle Bedürfnisse. Für alle, die eine einfache und hygienische vaginale Anwendung bevorzugen, gibt es das Kade Hydro Befeuchtungsgel mit Applikator. Das Gel spendet intensive Feuchtigkeit für Vagina und Vulva, dem äußeren Intimbereich. Auch in der Stillzeit und vor dem Geschlechtsverkehr geeignet und es ist hautfreundlich zu unserem Mikrobiom. Mit Hyaluronsäure, frei von Hormonen, Duft und Farbstoffen, ideal bei Scheidentrockenheit mit Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Sex. Besonders praktisch, der Applikator ermöglicht eine einfache vaginale Gelanwendung. Besonders geeignet für Frauen in und nach den Wechseljahren und für alle, die sich in ihrem Körper wieder wohl und frei fühlen möchten. Bei Scheidentrockenheit Kade Hydro. Befeuchtung, die begeistert. Kompromisslos gut. Mehr Infos und die passenden Produkte für dich findest du in den Shownotes. Danke an Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode. In dieser Folge habe ich auch noch einen zweiten Werbepartner. Die meisten von uns wissen, dass unser Körper mit zunehmendem Alter ab Mitte 20 weniger Kollagen produziert. Aber wusstet ihr eigentlich, wie viel das tatsächlich ist? In den ersten 5 Jahren der Wechseljahre verlieren wir bis zu 30% des Kollagens in unserer Haut. Das wirkt sich nicht nur auf unser Aussehen aus, Kollagen ist auch wichtig für die Gesundheit von Gelenken, Muskeln und Knochen. Deshalb vertraue ich auf True Kollagen von Ancient and Brave. Und in den wärmeren Monaten liebe ich es besonders in kalten Getränken. Ich rühre es morgens einfach in meinen kalten Tee oder in ein Glas Mandelmilch. Es ist völlig geschmacks- und geruchsneutral, es löst sich leicht auf und passt zu fast allem. Die darin enthaltenen hydrolysierten Kollagenpeptide Typ 1 werden leicht vom Körper aufgenommen und ich merke den Unterschied. Meine Haut ist glatter und praller. Laut einer klinischen Studie erlebten die TeilnehmerInnen eine 36% stärkere Ausstrahlung der Haut und einen 31% geringeren Kollagenabbau für straffere Haut. Klingt viel, ist es auch. Und falls ihr, wie ich, nachmittags einen gesunden Energieschub braucht, probiert unbedingt den Kakao plus Kollagen auf Eis oder als leckere heiße Alternative zum Kaffee. Ist einfach lecker und ganz ohne Süßstoffe. Und hier mein Bonus für euch. Mit dem Code 50 über 50 bekommt ihr 20% Rabatt auf euren ersten Einkauf. Schaut einfach mal auf ancientandbrave.de vorbei. Vielleicht ist das ja genau das Sommergetränk, das auch ihr sucht. Werbung Ende. Jetzt gibt es ja so 2 Modelle. So einmal, es muss alles im Haus sein, alles muss da sein, alles muss an einem Ort sein. Mhm. Und auf der anderen Seite, der Standpunkt soll möglichst zentral sein, eben nicht draußen bei der Aral-Tankstelle auf der grünen Wiese, sondern so, dass ich angebunden bin an mein altes Leben vielleicht oder in irgendeinem Stadtzentrum, wo ich mich nicht so abgeschoben fühle. Ne? Warum gibt es diese 2 krassen unterschiedlichen Modelle?
Am Ende des Tages unterscheidet sich natürlich viel über so finanzielle Themen, ne? Also Innenstadtlagen und so Randlagen oder auf dem Land Lagen. Es gibt ja wahnsinnig viele Altersheime auf dem Land. Ich muss dazu sagen, dass ich bin per se nicht gegen das Land, weil mein Vater hat sehr viel betreutes Wohnen auf ökologischen Höfen gebaut. Also wo es halt diese Verzahnung mit Landwirtschaft gab. Das waren halt eher behinderte Menschen, also geistig und körperlich, die aber in so landwirtschaftlichen Betrieben dann mitgeholfen haben. Und dann sind dort Wohnheime entstanden. Sie sind immer natürlich mit so einem anthroposophischen Anstrich. Und mein Vater hat immer gesagt, ich kann sehr gut anthroposophisch bauen, ich mache einfach die Ecke ab. Hat aber auch schön. Immer gemacht. Aber es ist dadurch sehr schöne Architektur oder sehr zugängliche Architektur entstanden. Also ein bisschen was ist schon dran. Aber ich finde, es darf nicht zum gelandeten UFO werden. Und das ist eigentlich eher das Thema. Ich finde, du kannst eine wunderbare Dorfgemeinschaft haben. Du kannst auch eben, aber das, was glaube ich so das grundsätzliche Thema ist, und da sind wir beim Grundriss, da sind wir bei der Funktion. Ich finde, dieses Eindimensionale muss weg. Ne? Also als ich jetzt durch die Gärten der Welt da gelaufen bin, da dachte ich auch, warum ist hier denn kein Altersheim drin? Da gibt es doch genug Leute, die halt Wir haben das Problem, dass wir irgendwie keine Menschen finden, die arbeiten wollen oder beziehungsweise die können nicht wollen oder die wollen nicht möchten und so weiter und so fort. Also wir haben ein riesen Problem, dass Arbeit, die da ist, nicht gemacht werden kann. Aber es gibt genug Menschen, die halt auch was machen können und wollen, und die schließen wir aus, indem wir Leute vor einer Aral-Tankstelle parken. Und dann denke ich so, warum ist jetzt so ein Park nicht kombiniert mit Wohnformen, also sei es von Wohngruppen, von, sag ich mal, betreutem Wohnen bis hin zu alten Wohnen, wo man sagt so, ey, wir haben in so einem Park genug Aufgaben und da ist für jeden was dabei, dass man sagt, da sind genug Menschen, die auch früher einen Garten hatten und die dort einfach was machen könnten. Und klar geht dann mal was schief und klar ist es nicht perfekt, aber trotzdem haben wir dann eine Ressource, die total dankbar ist, etwas zu machen. Mhm. Und ich war gestern auch, weil diese Diskussion bei Maischberger mit Merz, dieses Interview, das war irgendwie, habe ich sehr befremdlich wahrgenommen. Also es war so aus der Hölle, weil Maischberger so darauf rumgeritten ist, dass Menschen über 65 angeboten wird, dass sie, wenn sie arbeiten, 2000 Euro steuerfrei bekommen. Mhm. Warum zwingt man alte Menschen zu arbeiten? Es geht doch um das Prinzip, dass jemand mit 65 einfach oder mit 67 einfach nicht alt ist.
Ja.
Dass der halt kann und die kann und man einfach weitermachen kann und irgendwie eine Aufgabe braucht. Das ist doch, die Leute fallen doch tot um, wenn du denen sämtliche Aufgaben entziehst.
Wir leben ja auch immer länger.
Ja, wir leben immer länger. Ja. Und was ist denn an dem Versuch, wie kann man das kritisieren, dass man Menschen, die dann auch noch was machen, auch noch dafür bezahlt und belohnt werden? Also ich war so völlig von Kopf geschüttelt. Ich habe diese Diskussion gar nicht verstanden.
Mhm.
Und ich denke so, bei allen Themen, die wir in der Gesellschaft haben und auch in den Städten haben, wir müssen das doppelt denken. Wir können nicht nur sagen, da ist das und damit ist Ende und das funktioniert nur in dem Kontext und nur tagsüber und dann nur, wenn Besucher da sind. Ich glaube, das lässt sich wunderbar verzahnen. Und natürlich gibt es dann wieder Verbände und Versicherungen und Gefahren und hast du nicht gesehen und wie, was ist wenn und so. Aber die Aufgabe lässt sich, glaube ich, lösen. Wenn ich jetzt sage, ich mache mal irgendwelche Wohnkonzepte, versuche ich mal in so einen wunderbaren Park zu integrieren, was kommt denn dabei raus? Und ich glaube, dass so ein Ort auch noch mit viel mehr Liebe erfüllt wird. Ne? Und selbst wenn das dann halt zum einen Gärtnern ist und zum anderen Gastronomie. Also es ist, man kann auf so vielen Sachen so wunderbar rumdenken, wo ich immer nur Positives sehe.
Ja, es ist eine total schöne Idee, mhm, auf jeden Fall. Und es macht ja auch ganz viel Sinn.
Ja, und es sorgt eben auch dafür, dass Menschen einfach nicht kategorisiert und weggeparkt werden, weil das ist natürlich, das System will das so. Krank, gesund, arbeitslos, arbeitend, und diese ganzen Grauzonen dazwischen, die werden halt eigentlich im System komplett verneint oder weggelassen.
Das stimmt. Also ich meine, wenn du durch Berlin gehst, dann ist das Stadtbild geprägt von Menschen wie uns.
Ja, total.
Und
total.
Du siehst auch nicht wirklich Behinderte auf der Straße,
ja,
oder so. Die werden halt, ich weiß gar nicht, wo die sind.
Ja.
Wo sind die denn eigentlich?
Ja. Nee, man sorgt schon so für irgendwie so sortenreine Stadtteile so ein bisschen. Also sei es auch Arbeiten, Wohnen, und das finde ich auch überhaupt nicht zeitgemäß, dass man immer dieses Wohnen von Arbeiten trennt. Also es ist so diese Mikrostrukturen, wo dann irgendwie Büro und immer diese Zuordnung, da darf nur gewohnt werden, da darf nur gearbeitet werden. Ich finde, so ist doch unsere Welt gar nicht mehr, so ist die doch in Städten überhaupt nicht.
Mhm.
Also das ist so strikt und klare Linien, und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr frage ich mich auch immer, warum diese Linien so hart gezogen werden. Also wenn jetzt irgendwo ein Ort, der eigentlich zum Arbeiten war, jetzt auch für Wohnen genutzt wird. Wo ist denn das Problem? Und dann hatte ich so Riesendiskussionen, weil wir sind bei den Wilhelmhallen. Mhm. Da war ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil wir hier in dieser Stadt immer darüber diskutieren, dass wir Wohnraum brauchen. Mhm. Und bei den Wilhelmhallen wird einfach mal eine komplette Riesenanlage einfach nur dem Arbeiten und auch nur der Produktion gewidmet, weil das immer so war. Mhm. Und da frage ich mich wirklich, ja klar, wenn wir in Kategorien denken, weil das immer so war, dann können wir einfach aufhören zu machen, weil wir können uns ja an dem orientieren, was immer so war. Und dann kommen natürlich diese Argumente von, nee, da gibt's keine Kita-Plätze, da gibt's keine Schulplätze, das darf man nicht, da kann nicht wohnen sein, da darf nur, darf auch kein Event sein, weil es nichts produziert, es dürfen Lager sein, und Kunst darf eigentlich auch nicht ausgestellt werden, sondern es darf nur Kunst produziert werden oder irgendwas anderes produziert werden. Und mir wurde schon schlecht bei diesem Gespräch, was ich da mit den Architekten geführt habe, die das gemacht haben, die fanden das aber auch, also sozusagen haben das akzeptiert, dass das so ist. Jetzt ist meine luxuriöse Position natürlich, dass ich Innenarchitektur mache, aus der Architektur komme und immer sage, es fühlt sich aber irgendwie komisch an, dass das so ist.
Mhm.
Weil ich finde, wenn du so einen riesen Ort hast, der halt auch eine gesellschaftliche Relevanz haben könnte für ein Stadtgebiet, warum nutze ich das dann nicht? Und da ist jetzt nur Arbeiten, weil es keine Kita-Plätze gibt. Aber ne, wenn ich jetzt sage, da wohnen halt Menschen 50, 60 plus, die brauchen keine Kita-Plätze.
Ja.
Also ich kann es auch ganz anders programmieren.
Stimmt.
Und da werden so Potenziale verschenkt.
durfte ja neulich so einen kleinen Impulsvortrag von dir hören und da hast du so ein paar Beispiele angebracht. Und ich fand das ganz interessant. Vielleicht kannst du mal erzählen, was Corbusier mit unserem Thema Wohnen im Alter zu tun hat.
Ja, es ist ja in der Architektur, also der Architekt oder die Architektur versucht ja immer sozusagen sich anzumaßen, genau zu wissen, wie Gesellschaften und Strukturen in Gesellschaften und Länder und wie alles funktioniert. Und dazu das passende Gebäude zu bauen. Und natürlich war diese Hybris von Le Corbusier, irgendwie Häuser als Kreuzfahrtschiffe zu denken, wo man die Leute reinsteckt und der Selbstzweck des Gebäudes ist damit gegeben, dass man da drin alles hat. Natürlich insofern ein bisschen gescheitert, weil du diese Verzahnung mit dem Ort nicht vergessen darfst. Und jetzt war ja das Gebäude, also die Habitation, die für die IBA 57, also internationale Bauausstellung in Berlin entstanden, ist ja eigentlich auch im Hansaviertel geplant, wo man so versucht hat, die neue Gesellschaft zu denken. Mhm. Er mit seinem riesen Ego hat es natürlich so groß geplant, dass es dann ins Hansaviertel nicht passte, sondern dann zum Olympiastadion musste. Mhm. Und diese Art von Mini-Gesellschaft aufzuoktroyieren und zu sagen, da und da muss das und das stattfinden, das funktioniert nicht. Also da bin ich, es gibt keine neu gebaute Stadt, die funktioniert. Und selbst Brasilia, die von Oskar Niemeyer, der Hauptstadt für Brasilien, die halt sagt, so, das ist da und da findet das statt. Das lernt ganz schwierig laufen, weil Sachen müssen organisch wachsen können. Du kannst eigentlich immer in bestimmten Abstand was sehen und dazwischen müssen sich Energien entwickeln, die das zusammenwachsen lassen und dann aber aus der Gesellschaft kommen. Und wenn das Korsett zu starr ist, das ist so ein bisschen wie, was man als Kind ja auch gehasst hat, dass sich die Eltern mit Freunden treffen, die dann auch noch Kinder im gleichen Alter haben und sagen, jetzt spielt aber mal. Also das kann mal gut gehen, ist aber in den meisten Fällen hat es eher so eine Anti-Haltung hervorgerufen. Ja. Man hat eher nach anderen Kindern geguckt, wo die Eltern nicht gesagt haben, jetzt habt aber mal Spaß hier bitte. Und jetzt habt aber mal Spaß bitte. Das funktioniert nicht. Und das Beispiel ist auch, in Berlin wurde also in Marseille gibt es diese Etage, die so eine Ladenpassage in der Mitte des Gebäudes ist. Die wurde in Berlin schon weggelassen, weil das vollumfänglich gescheitert ist. Okay. Dass die Leute auch noch drin dann so im Haus bummeln gehen. Ja, die gehen natürlich raus und kaufen irgendwo anders ein. So.
Ja, ein lustiges Konzept. Kommst du gar nicht mehr in die frische Luft.
Genau. Ne? Das war ja so ein bisschen die Idee, ne, dass man alles so in sich die Nachfrage im eigenen Gebäude so sieht oder ja eigentlich in so Inseln sieht. Ne? Das war dieses Thema, was ich mit dem Venedig-Prinzip hatte, dass man irgendwie alles in einer Insel hat. Aber in Venedig sind natürlich die Inseln organisch und in der Logik gewachsen und in Nachfragen entstanden. Mhm. Ein gemachtes Gebäude hat das per se nicht, wenn alle mit einem Startpunkt dort einziehen und sagen, so, jetzt geht's aber los. Mhm. Da ist nichts gewachsen so und da eignet sich auch keine Orte an. Und das ist im Hansaviertel so mit Gemeinschaftsbalkonen und so, da raucht mal jemand eine Zigarette, aber da sitzt die Gemeinschaft nicht so, weil sich das fremd anfühlt.
Aber wie kriegt man das dann hin? Also jetzt nochmal im Hinblick, vor allem auch aufs Wohnen im Alter, da spielt ja Einsamkeit eine ganz große Rolle.
Ganz große Rolle. Und ich glaube, wir haben natürlich, und das Ding ist halt, die Gesellschaft hat sich aber auch seit dem Hansaviertel natürlich massiv verändert. Mhm. Weil der Fernseher kam, Vereine sind gestorben. Also das, was uns, das gesellschaftliche Bindeglied, angefangen von der Großfamilie, die sich dann um alle kümmert, ist natürlich mit einem gewissen Wohlstand dazu geworden, dass wir alle getrennt voneinander wohnen. Ne? Daraus ist ein eigener Zweig entstanden. Mhm. Die Pflege und zum anderen ist dann irgendwann der Fernseher gekommen. Natürlich sind wir alle jetzt immer egozentrischer und selbstkonzentrierter, selbstfokussierter geworden durch das Smartphone in der Tasche, wo wir halt irgendwie uns einbilden, wir hätten so Kontakt in die Welt, haben wir aber natürlich gar nicht. Also und wenn dann auf so einer total oberflächlichen Ebene. Und es ist super, super schwierig oder beziehungsweise finde ich, ist es super schwierig, eine Antwort darauf zu finden, wie wir das Rad zurückdrehen, dass wir halt wieder das Gegenüber sehen und dass wir zusammenkommen. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich, dass so Orte wie Gastronomie, wie Bars, wo man halt irgendwie so eine niedrigschwellige Sortierung hat, weil natürlich alles irgendwie unterschiedlich programmiert ist und dann sich dort irgendwie die Leute zusammenfinden, die sich so identitär zusammen rotten, das wiederum funktioniert. So, und ich glaube, es muss in irgendwie in so einem Nachfrageding geparkt werden. Also das ist irgendeine Art von, Nachfrage ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber es muss eine Funktion haben, die irgendeine Need auslöst, wo ich partizipieren möchte. Mhm. Und das ist natürlich total schwierig, weil ich jetzt natürlich aus einem betreuten Wohnen kein Einkaufszentrum machen kann, wo ich sage, da ergibt sich automatisch was. Mhm. Aber wie gesagt, dieser Bereich dazwischen, ne, dass ich halt sage, da bin ich wieder bei dem Gärten der Welt Beispiel, ich lerne auf einmal Menschen kennen, mit denen ich zusammen wohne, weil wir hier beide gerade diese Hecke schneiden oder den Rasen mähen. So. Mhm. Also über das Machen und nicht über dieses Spielzimmer, hier ist ein Schachtisch und jetzt spielt man miteinander. Das ist das nicht. Mhm. Und deswegen ist diese starre Grenze, ist, glaube ich, das Problem. Also auch dieses in Gemeinschaftsbereichen und privaten Bereichen. Im Bauen, also im Bauen sagt man immer Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum oder Sondernutzungsrecht, wenn dann irgendwie so ein Transferbereich ist. Aber eigentlich sind es vielmehr diese Ebenen dazwischen, die, glaube ich, wichtig sind, wo man halt sowieso konzentrische Kreise, wo sich das mehr überlagert. Das ist nicht nur hier mein Bereich, da dein Bereich und hier Gemeinschaftsbereich, sondern es muss so ein bisschen sich überschneiden. Das ist natürlich eine Anforderung ans Bauen, es ist aber auch eine Anforderung ans Programmieren, also wie man das programmiert. Und ich finde, was man jetzt im Stadtbild schon total schön sieht, dass was eine ganz große Veränderung ist, dass die Parkplätze auf einmal mit für Außenflächen von Restaurants werden. Also dass die, das ist, ja. Das habe ich in New York gesehen, da ist es auch über Corona entstanden und jetzt ist das auch irgendwo beim Ordnungsamt in Mitte so durchgesickert, dass es natürlich, und dann merkst du schon, wie so diese Verzahnung so gut tut, dass nicht nur Straße, Gehweg, Laden, sondern Laden, Gehweg, Gastronomie, Straße überschneidet sich alles und es irgendwie profitieren alle davon, weil das eine ist nicht mehr so eine harte Grenze, die Straße ist nicht mehr der Todeskanal, ne? Dieses Bedrohliche ist weg. Auf der anderen Seite verzahnt sich das so schön miteinander, Leute gehen, Leute sitzen, Leute fahren. So, das ist, finde ich, macht ganz, ganz viel und sehr viel Positives.
Fällt dir irgend so ein Leuchtturmprojekt ein im Bereich Wohnen im Alter, was du gut findest?
Na, ich finde zum Beispiel schon mal gut bei dem Tatjana und Colette und so, dass sich diese Überschneidung mit Gastronomie und Bewohnern, dass sich das automatisch ergibt und dass man diese klaren Grenzen auflöst. Ne? Ich begebe mich ja als externer Gast, jeden Alters begebe ich mich in dieses Haus, um dort zu essen. Und das geht natürlich mit einem gewissen Qualitätsanspruch einher oder zieht eine bestimmte Klientel an. Aber wie gesagt, das könnte ja alles sein. Das kann ja auch die Kita im Haus sein oder das kann irgendwie die Kochschule im Haus sein und so. Also dieses Überschreiten von klar definierten Grenzen, das finde ich, funktioniert da schon sehr gut. Und natürlich sind so diese Verzahnung von, das, ich meine, es ist so ein abgedroschenes Beispiel, aber es ist leider so, dass es halt in Berlin das so Haus das ja eben auch macht, dass du halt sagst, da ist eigentlich ein Hotelbetrieb und trotzdem kommen da Externe rein, die irgendwie dort mitspielen, um diese fortwährende Inszenierung der Menschen, die irgendwie gefühlt nie arbeiten müssen, mitzuspielen. Aber weißt du, ich sehe das jetzt mal so als auf der Biennale in Venedig, da gab es doch mal diese Performance, ich glaube im Pavillon von Litauen, wo so ein Strand nachgebaut wurde und da wurde in so einem alten Lager, wo so Strandleben gespielt wurde, wo offensichtlich kein Strand war. Ne? Aber so ist natürlich diese fortwährende Inszenierung des Soho-Hauses ist insofern total interessant, weil das natürlich irgendwas Bestimmtes spielt und also auch einlädt, dann mitzumachen. Und so kann man natürlich das auf verschiedene Lebensbereiche übertragen. Mhm. Und wie gesagt, ist die Nachfrage, also wenn ich die Kochschule in einem Ort habe, wo halt Leute in einer bestimmten Lebensphase wohnen, da ergeben sich wunderbare Überschneidungen. Mhm.
Was würdest du sagen, wenn du und ich oder die Zuhörer jetzt darüber nachdenken, wie sie in 20, 30 Jahren leben wollen? Was für Gedanken muss man sich jetzt vielleicht auch schon machen?
Na, ich würde immer denken, dass du dein kleines Universum beherrschen kannst. Und ich finde, eins hat sich ganz signifikant verändert. Baukosten sind unglaublich hoch, Instandhaltung unglaublich hoch. Du hast, wenn wir seit Gründung der Bundesrepublik davon ausgegangen sind und das Eigenheim und in Altersvorsorge und in Sicherheiten denken, dann hat sich das natürlich total verändert, weil das eigene Zuhause heute eine riesige Belastung sein kann. Und ich meine nicht nur vom, ich muss mal aufräumen und den Rasen mähen, sondern auch eine monetäre Belastung. Ja. Es ist fast nicht mehr zu beherrschen, dass wenn du ein Haus in einer bestimmten Größe hast, dass du das dein Leben lang unterhalten kannst und auch bezahlen kannst. Und ich bin ein großer Fan von Konzept. Also ich bin in einem relativ großen Haus aufgewachsen und auch mit einem relativ großen Grundstück. Da gab es auch Schafe und so weiter. Und ich sehe jetzt auch bei meiner Mutter, was es an Aufwand bedarf, das am Laufen zu halten, dass es immer cool ist, weil ich komme da immer hin und denke so, mein Gott, ist das alles schön und alle, weiß, meine Mutter macht das auch so perfekt, jeder Rasen gemäht, jede Blüte sitzt und so, ne? Und ich denke mal so, und ich weiß aber auch, was da für ein riesen Tralafitti dahinter steht, dem, dass das halt so da ist. Und das ist natürlich ein eigener Anspruch. Mhm. Aber ich sehe auch den Vorteil von Häusern, von Bedarfsgruppen, wo dieses Risiko, dass dich so ein Haus, eine Immobilie, ein Besitz einfach mal so beherrscht, einfach minimiert wird, dass das Risiko einfach nicht so hoch ist, dass du irgendwann Entscheidungen treffen musst, die du nicht treffen willst. Und sei es jetzt nur ganz stupide finanzieller Natur. Und ich würde immer gucken, dass man für eine Immobilie wirklich sehr hart mit sich ins Gericht geht, faktenbasiert zu überlegen, was könnten Themen sein, die in 20 Jahren da sein können. Das ist bei den meisten das Gleiche, ne? Weil wir jetzt ja irgendwie alle irgendeinem gewissen Reifungsprozess unterworfen sind, sag ich mal. Aber das geht schon viel um Infrastrukturen und auch dieses, was wir in der Familie auch gesehen haben, wenn du erstmal auf andere angewiesen bist. Wir alle sind zu stolz dafür, dass wir Leute fragen wollen, aus dem engeren Umfeld uns den Po abzuwischen oder irgendwie hochzuhelfen und so. Und wie organisiere ich das, dass das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit bekommt oder halt auch irgendwie in einem Umfeld stattfindet, wo das gesichtswahrend ist? So. Und deswegen sage ich so, das ist, die Wahrheit liegt nicht nur in der Stadt. Die Wahrheit liegt auch vielleicht in der gesunden Dorfstruktur. Also, oder in so Mittelzentren, ne? Also, sagen wir, es gibt ja genug Orte, die so um die 20.000, 30.000 Einwohner haben. Also, dass das halt in so Mikrolagen stattfindet, die halt für mich funktionieren. Und ich finde, das macht schon sehr viel aus, auch sagen, dass ich allein, ich finde das in Berlin immer auch, wenn du dir so Stadtteile anguckst, ich gehe jeden Morgen laufen, dass du spazieren gehen kannst allein, dass du rausgehst und schöne Sachen siehst. Mhm. Ne? Wenn auf dem Weg nach Marzahn zu den Gärten der Welt, da kannst du dir überlegen, ob du da spazieren gehen willst oder nicht. Also was siehst du dort jeden Tag so? Und in diesem Gefüge würde ich mir das immer hart überlegen, welche Infrastruktur will ich unbedingt haben. Also wenn ich jetzt sage, mir ist es egal, abends essen zu gehen oder irgendwie Kultur ist mir Mumpe, dann ist das ein Thema. Wenn mir das aber wiederum wichtig ist, dann bringt es mir nicht, in Bockhorn vor der Aral-Tankstelle zu wohnen, wenn ich eigentlich mein Leben lang gerne in die Komische Oper gegangen bin. Finde ich, muss man sehr, sehr faktenbasiert, in dem Fall ohne Emotionen betrachten.
Wie wohnst du, wenn du alt bist?
Ich bin so ein bisschen dadurch, dass wir so Rand Hamburg in so einer Lage aufgewachsen sind, wo man eigentlich immer aufs Auto angewiesen ist und ich so ein kleines Autotrauma habe, weil ich gefühlt ich habe sofort einen Mofa-Führerschein gemacht, also bis ich 15 war, immer irgendwie auf dem Rücksitz irgendwo saß und ich genieße das total, dass man in der Stadt diese Möglichkeiten hat, auf sämtliches Zugriff zu haben und ich finde den Wechsel gut, aber wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenken müsste, wo es konkret ist, dann finde ich eigentlich die Wohnform jetzt, wie ich es jetzt auch habe, perfekt, weil ich auch immer dafür sorgen würde, dass was aus meinem alten Leben dann da wäre, was ja dann eben in dem Fall das Fabian Freitag Studio wäre, was es dann hoffentlich noch gibt oder jemand anderes macht, aber dass ich diese Struktur nicht aus meinem Leben raus operiere, weil ich finde es, mir wäre es total wichtig, immer noch Teil von dem Ganzen zu sein, dass es das auch weiter gibt, ne? Dass ich halt nicht davon weg bin und dann so diesen Moment habe, wo ich jetzt abschließe und sage, ja, das war mein altes Leben. Das finde ich, also diese Karten-Cuts, die sind halt so, die macht das Leben automatisch. Ne? Mein Vater ist tot beim Mittag umgefallen mit 57. Da sind diese, das baut das Leben schon alleine. Die muss man sich aber nicht so, ich persönlich bin kein Freund davon, diese harten Cuts so für sich selber zu machen. Das muss sich irgendwie alles ein bisschen softer anfühlen. Und deswegen so sind so diese Transferphasen, irgendwie diese Grautöne so wichtig.
Fabian, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, ebenso. Also, am heißesten Tag des Jahres, auch sehr erfrischend.
Dankeschön.